Ja, vielen Dank für die Einladung zunächst natürlich. Ich fand das sehr interessant eben. Ich hoffe, Sie kriegen jetzt vor der Mittagspause nicht den Schock sozusagen des Manns aus der Praxis, aber ich habe sehr stark jetzt fokussiert auf das, was wir aus Endkundensicht beim Thema Connected TV und Smart TV sehen. Ich glaube, es gibt auch irgendwo noch Folien, das wäre unterstützend, zumindest hilfreich. Ja, da haben wir sie. Ja, Optionen für ein Medienhaus in dem Bereich, Dankeschön. Das sind natürlich auch Herausforderungen, wie Sie gleich sehen werden, wo wir noch auf nicht jeden einzelnen Punkt und jedes Detail Antworten haben. Ich werde Ihnen in den kommenden Minuten mal zeigen, wie wir da rangehen und mit dem kleinen oder ein oder anderen Seitenverweis so ein bisschen zeigen, dass es mittlerweile auch so einfach gar nicht zu trennen ist. Wir werden gleich bei dem Thema allein Definition des Begriffs Smart TVs drauf kommen. Wenn wir das aus Sicht eines privaten Fernsehsenders sehen, dann zeige ich Ihnen dieses Chart nicht, um Sie mit unserem Organigramm zu langweilen. Ja, das ist die Struktur der Mediengruppe in Deutschland, aber es gibt einen anderen Grund, Ihnen das zu zeigen. Das ist identisch hier mit all jenen Parteien und Positionen sozusagen, die wir beim Thema Connected TV oder Smart TV im Hause involviert haben. Und das ist neu. Es gab bislang natürlich immer schon, wenn Sie sehen, hier über die Sender hinweg, die Vermarktung, die Technik, den Digitalbereich, Projekte, die mehrere Player intern umfasst haben. Das Neue an Connected TV oder Smart TV ist tatsächlich, dass Sie diese Vernetzung auch intern herstellen müssen. Also das, was wir sonst als Konvergenz gerne da draußen bezeichnen in Endprodukten, führt uns jetzt intern vor, bei der Produktentwicklung beispielsweise, aber auch bei dem Thema, es zu integrieren tatsächlich, bringt einfach Smart TV durch die Verknüpfung digitaler Welten mit linearen Welten, die wir kennen, zu ganz neuen Prozessen, die wir auch, das darf man offen sagen, noch nicht bis zum Schluss durchdekliniert haben. Das ist nur deswegen ganz entscheidend, weil wir sprachen hier eben auch über Innovationspotenziale. Die Innovationspotenziale im Internet zu heben, war im Vergleich zu dem, was uns im Bereich Connected TV und Smart TV blüht. Einfach, wenn wir über das Internet nachdachten, weil das waren einzelne Produkte, die haben sich vielleicht Formate, Formatmarken oder Content entliehen, aber konnten dann ein eigenes Geschäftsmodell ausprobieren, aufbauen etc. Sie sind hier, wie ich gleich zeigen werde, von vornherein auf einem Geschäftsmodell unterwegs eventuell, was durch die linearen und nonlinearen TV-Plattformen längst schon ja nicht nur einfach ein bisschen vorgeebnet ist, sondern schon sehr etabliert. Da jetzt also Smart TV oder Connected TV-Welten dran zu bauen, dran zu flanschen, drüber zu stülpen, werden Sie gleich sehen, ist ein großes Thema für uns. Ja, ich komme alleine durch den universitären Ansatz natürlich nicht an der Begriffsdefinition vorbei. Für uns ist was ganz anderes entscheidend. Ich bin auch für den Marketingbereich bei uns zuständig und mir war sehr, sehr wichtig, dass wir einen Begriff finden, der beispielsweise das verhindert, was ich sehr, sehr viele Jahre lang in der Mobilfunkindustrie vermisst habe. Da haben wir mit Begriffen wie UMTS oder WAP, glaube ich, komplett vorbei am Endkunden gearbeitet. So wäre auch meine Sorge, wenn wir mit dem Begriff zum Beispiel Hybrid-TV rausgehen würden an den Endkunden. Das ist einfach nichts, was Sie positiv besetzt, mal eben schnell als vielleicht Aufdruck auf einer Verpackung oder Verweis auf ein Medienangebot so schnell intuitiv verarbeiten. Deswegen sind wir mit dem Smart-TV-Begriff deswegen intern auf die Festlegung gegangen, wissend, dass das sehr wabert, dass das viele verschiedene Welten abbilden kann. Aber wir sehen es ein bisschen als Gattungsbegriff im Marketing und arbeiten im Moment auch in der Branche, das heißt mit öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehsendern daran, dass wir eventuell dem Endkunden gegenüber eine etwas vereinheitlichte Kommunikation haben, was uns in vielen Bereichen in den letzten Jahren einfach auch nicht gelungen ist als Branche. Und das müssen wir, glaube ich, hinkriegen. Das wird die Akzeptanz wesentlich fördern. Wir werden gleich sehen, da müssen Sie noch andere mit reinnehmen. Es reicht da gar nicht, wenn wir uns als Fernsehsender einig sind, sondern wir haben natürlich Endgerätehersteller, ob Samsung, LG oder wie sie alle heißen, Kabelnetzbetreiber, Satellitennetzbetreiber, ja sogar Mobilfunker, die alle so ein bisschen damit an den Tisch kommen müssen. Die Frage wird ganz einfach sein, wie können wir das einfacher und dann natürlich mit Mehrwerten kommunizieren, was wir da vorhaben. Bei uns also der Begriff Smart TV als Gattungsbegriff. Und wenn wir uns jetzt genau das, was ich eben schon mit den Playern andeutete, anschauen, dann stellen wir fest, das ist ein Wettbewerbsumfeld, das ist schon speziell. Also wir haben natürlich immer schon eine Entwicklung gehabt in den letzten Jahren, wo man einen früheren Endgerätehersteller nicht auf seine Rolle als Hardwarehersteller reduzieren konnte. Wir hatten immer schon die Situation, dass natürlich auch der eine oder andere Netzbetreiber gemerkt hat, im Content-Bereich liegt definitiv offensichtlich ein Anreiz. Das heißt, er streckte sich dahin. Wir saßen plötzlich vielleicht vor 7, 8 Jahren zum ersten Mal am Rechteverhandlungstisch zu Fußballrechten und plötzlich saß dort eine Telekom mit am Tisch, was man bei TV-Rechten bis dahin gar nicht kannte. Jetzt wird es komplizierter. Und wir haben neben den klassischen Wettbewerbern in diesem Bereich Smart TV, gerade Betonung auf TV, jetzt natürlich auch noch Netzbetreiber, Hersteller, die in diesen Bereich tiefen integriert gehen, teilweise tiefen integrierter als wir es können. Ich werde das gleich noch erläutern. Wir haben natürlich auch Verlagshäuser, da gibt es einen Springer-Konzern, der geht auch mit einer sogenannten TV-App auf ein Samsung Smart TV Hub. Ganz klar, viele andere, die sich als Startups auch im Second Screen Bereich dort etablieren, wobei dann die Definition von Second Screen ein bisschen aufweicht, aber eben einfach integrierte zusätzliche, ich nenne sie gerne TV-synchrone Dienste, die man eben zum Live oder auch On-Demand-Angebot ausstrahlt. Und dann gibt es die neuen globalen Player, sage ich jetzt mal, wobei das auch schon wieder so ein Begriff ist. Das konnte man vor 5 Jahren vielleicht mal sagen. Heute stehen wir in einer Situation, da kommen natürlich auch die ganzen Regulierungsthemen, die hier eben erwähnt wurden, auch mit rein. Da möchte ich mich komplett raushalten. Eines ist nur klar, wenn Sie sehen, was diese Player auf einer deutschen Smart-TV-Plattform machen können, aus Ihrem jetzigen Kerngeschäft heraus geleitet, dann sprechen wir nicht nur über sehr viel Innovation, und das können die einfach mitbringen, weil dahinter oft auch noch eine Schatzschatulle liegt, die vieles ermöglicht. Und da nur als Beispiel, Herr Schröder hatte eben Waze genannt, wo man sagt, Mensch, eine Milliarde jetzt für einen, der eigentlich noch nicht mal ein Endkundenprodukt wirklich draußen hat oder gerade in den Anfängen. Und immer wieder nötige ich mich dazu, dann immer wieder an diese YouTube-Geschichte von 2006 zu denken. Da hat man 1,6 Milliarden als Google Dollar in dem Fall gezahlt, und wir haben alle da gesessen und haben gedacht, noch nicht mal ein Geschäftsmodell hat YouTube, ja? Machen noch nicht mal Werbung, wo soll es denn herkommen? Und im letzten Jahr, diese 1,6, 2006, im letzten Jahr waren es 5 Milliarden Umsatz alleine in dem einen Jahr, was genau dieses YouTube gemacht hat. Also teilweise ist es nun einmal auch schon, und an dem Fall müssen wir bei Smart TV mal an die Zukunft denken, was ist, wenn Player wie Google ihre Stärke, die sie in anderen Bereichen tagtäglich beweisen, hier auch spielen, dann sollte man das durchaus als ernsthaften Wettbewerber für uns alle in diesem Bereich sehen. Und wie gesagt, allerdings unter komplett anderen Rahmenbedingungen. Und das ist so ein bisschen das, was ich hier auf der Folie als Fazit habe. Alle diese Player haben teilweise nicht die Hemmschuhe an, die wir, wenn wir als Fernsehsender uns in diese Welten bewegen, im Moment eben einfach tagtäglich mit uns rumschleppen. Sie sehen, gefühlt so eine kleine Kanonenkugel an meinem Bein. Das ist so ein bisschen das Bild, was wir teilweise zeichnen. Das heißt, es führt zu so einer Situation, wo wir in mehrere Welten kommen. Das ist alles Smart TV, was Sie hier jetzt sehen, aber es sind zwei für uns sehr getrennte Welten. Das eine sind teilweise sehr proprietäre Systeme, die sich eben App-Store-Anbieter, Hardware-Hersteller, alle, die da irgendwo im Middleware-Bereich noch dazwischen sind. Und die Gefahr ist hier vielfach natürlich, dass erstens bestimmte Interessen dahinter stecken, warum bestimmte Möglichkeiten geboten werden. Das ist nicht frei. Also das nennt man dann vielleicht noch Entwicklungskit. In Wirklichkeit stecken knallharte Interessen dahinter, warum ein Anbieter, der selber einen Standard hier etabliert, eventuell das eine oder andere nicht möglich macht und andere Dinge möglich macht, die seinem Geschäftsmodell vielleicht besonders entsprechen. Insgesamt aber, und das hat, glaube ich, jeder, der in dieser Branche tätig ist, aus den letzten 3, 4 Jahren im App-Bereich gelernt, also im Smart-TV-Bereich, dass natürlich 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Betriebssysteme nicht gerade helfen, um sehr schnell sehr günstige Angebote dem Endkunden gegenüber zu machen. Sie haben immer die Situation, dass Sie, wenn Sie auf mehreren Plattformen, die sehr unterschiedlich sind, entwickeln müssen, das hemmt natürlich alles auf dem Weg zu attraktiven, mehrwertigen Angeboten dem Kunden gegenüber. Die Angebote der Sender sind in Deutschland sehr häufig im Moment auf dem sogenannten HBBTV-Standard. Das ist ein offener Standard. Da hilft einfach sehr, sehr stark, dass Sie das entwickeln können, was Sie gerne entwickeln möchten. Ganz klar, das muss man jetzt noch nicht immer attraktiv finden in so einer frühen Phase. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was Ihnen als Entwickler, als Fernsehsender, als Programmierer viel Freiheit gibt. Insofern klares Commitment von uns zu diesem Bereich. Und da, wo wir proprietäre Systeme unterstützen, haben wir, wie ich gleich zeigen werde, eine Menge an Anforderungen, weil wir glauben, dass es eine wichtige Phase im Markt auch ist, um zu sagen, wir stürzen uns nicht in diese Welten und schauen dann hinterher, wie werden wir da jetzt glücklich mit, sondern wir haben sogenannte Rahmenbedingungen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, nämlich Signalschutz. Das kam eben auch schon mal so ein bisschen zur Sprache. Signalschutz ist aus unterschiedlichsten Gründen wichtig, weil das, was wir eben auch bei Herrn Schröder auf den Folien sahen, also die Möglichkeit, eventuell ein Fernsehbild klein zu skalieren, um nochmal zusätzliche Randinformationen reinzugeben, eine Überblendung mit Text, Bausteinen oder optischen und grafischen Mitteln zu machen, das sieht in der Realität ja nicht so aus, wie wir eben gesehen haben. Das wären Zusatzinformationen, und da kann jeder entscheiden, ob er die nutzwertig empfindet oder nicht. Wobei auch wir da in einem Wettbewerb stehen würden. Wir würden immer den Anspruch haben, dass wir uns zum eigenen Programm die besseren Zusatzinformationen bringen, aber das entscheidet im Endeffekt in so einem Kampf um Content, Vorherrschaft und Nutzung dann der Endkunde. Hier geht es um was anderes. Ich habe kein einziges Modell in den letzten 4 Jahren in Verhandlungen mit all diesen Playern, die ich Ihnen eben gezeigt habe, gesehen, wo die nicht konkurrierende Werbebotschaften natürlich eingebunden haben. Und da bekommen wir dann die Thematik mit dem Fernsehsender. Das heißt, wenn ich als einziges Geschäftsmodell, Frau Michel wird ja gleich in der goldigen Lage sein, einfach mal zu erzählen, was man einfach machen kann, wenn man jetzt sozusagen mit guten Ideen, Gebühren finanziert, diese Welt erschließt. Wir müssen ja immer eine betriebswirtschaftliche Komponente da drin haben und das ist bei uns nun mal einfach das werbefinanzierte Modell, zu einem großen Teil jedenfalls. Und wenn Sie jetzt einen Anbieter haben, der skaliert Ihr Bild klein, ja, da hat zum Beispiel ein Endgerätehersteller jetzt schon einen Werbevermarkter gekauft. Naja, da brauche ich jetzt nicht lange, da kann ich auch die Grundschule abgebrochen haben und verstehe immer noch, wo der hin will. Das heißt, ich bin mir vollkommen darüber im Klaren, dass es um die Kannibalisierung von Geschäftsmodellen geht. Und das steckt teilweise auch hinter diesen Überlegungen zu sagen, es muss auf jeden Fall möglich sein, dass wir unsere Geschäftsmodelle dort schützen können. Also eine Umgehung von Werbebotschaften passiert teilweise auch, indem ich etwas vorspule, ausblende, überblende etc. Dann wird es uns einfach nicht möglich sein, unser Programm zu refinanzieren. Und wenn das ein Stück weiter gedacht ist, dann wird es diese Angebote nicht mehr geben können. Ein Angebot wie Formel 1 machen Sie heute ohnehin im Free TV, nur mit ganz viel Augen zu drücken, sehr viel Leidenschaft und ein bisschen Marketing noch im Hintergrund. Wenn Sie jetzt noch das nicht mehr über Werbung finanzieren können, dann wird es das Angebot einfach nicht mehr geben. Und gerade Sportpakete, da ist die Situation ja sehr häufig. Am Ende kauft es dann ja doch ARD und ZDF doch noch. Aber das ist, Sie sehen ja, wie früh die Privaten aussteigen in diesem Bieter. Im Streik. Wir sind immer mit dabei am Anfang, das kriegt man schon fast gar nicht mehr mit, aber wir kommen natürlich noch nicht mal bei einem Drittel, was da teilweise auf den Tisch gelegt wird, überhaupt noch zum Zuge. Also hoffen wir, dass wir das werbefinanzierte Modell da stützen können. Zweites Thema, Rahmenbedingungen, bei uns ganz wichtig. Sie sehen ganz viel, da gehe ich aber jetzt nochmal drüber. Es ist nur so wichtig, um zu verstehen, wo sich Smart TV hinentwickeln wird. Es wird Rahmenbedingungen geben müssen. Das ist ganz entscheidend, auch teilweise rechtlich bedingt. Damit meine ich nicht das regulatorische Recht, sondern das Rechtliche, was wir durch Lizenzen eben mit unseren Rechtepartnern beispielsweise haben. Die müssen wir schützen in dem Moment, wo dieser Content in andere Zusammenhänge bringbar ist, sage ich jetzt mal. On-Demand-Videoinhalte auf Smart TV-Plattformen sind zum Beispiel im Moment ein großes Thema, weil die US-Rechteinhaber aus ihren Märkten heraus ein wesentlich etablierteres Modell dort schon haben und bestimmte Standards in den deutschen Markt bringen und die hat jeder Privatsender auch irgendwo zu erfüllen. Also HBBTV, weil wir sagen, ideal, um das frei zu entwickeln und weil wir heute schon die Möglichkeit haben, und die Beispiele zeige ich natürlich jetzt, was man damit alles so machen kann. Der wichtigste Schritt für uns war sehr, sehr schnell und hier sehen Sie die Video-on-Demand-Portale, die im Moment von RTL angeboten werden, NTV Now, da komme ich gleich nochmal zu dem großen Angebot, was NTV hat, muss hier noch ergänzt werden. Da sehen Sie, das sind jetzt die PC-Produkte, aber die Idee ist generell, Video on Demand auch im HBBTV, also auch im Smart-TV-Bereich anzubieten. Wir haben von unseren europäischen Schwestersendern, die diesen Schritt schon etwas früher gemacht haben, jetzt schon ganz klare Anzeichen und Indikatoren, dass das von den Reichweiten her sehr, sehr stark angenommen wird. Liegt eigentlich auch nahe, Sie haben jetzt diesen etablierten Screen, 80% haben so einen Flatscreen da schon, der ist im heimischen Wohnzimmer gelernt, das ist eine etablierte Nutzungssituation und Sie können jetzt das, was man Mediatheken bei den Öffentlich-Rechtlichen nennt und bei uns eben Now-Angebote. Einfach mit der Fernbedienung haben die Folge verpasst, sie haben den Anfang verpasst, das kommt immer mehr und gehen halt auf die Plattform. Das führt zu unglaublichen Nutzungspeaks und das ist auf jeden Fall ein Modell, was wir stärker ausbauen. Wenn man sich anschaut, wie wir das machen, NTV Now, wie gesagt, das jüngste Kind in der Familie, dann haben wir hier ganz stark natürlich die Kabelnetzbetreiber in Projekten im Moment involviert, weil das ist ein sehr interessanter, was man jetzt nicht zuletzt durch die Übernahme von Kabel Deutschland durch Vodafone sieht, offensichtlich sehr interessanter Verbreitungsweg, aber auch eine interessante Plattform. Und wir wollen natürlich schauen, dass wir solche Angebote wie Smart TV mit Bewegtbild auf diese Plattform bringen, was auch in der Vermarktung definitiv Vorteile bringt. Das ist ganz klar. Die haben eine Endkundenbeziehung, solche Kabelnetzbetreiber, und das hilft einem Sender, der definitiv ja eher im Broadcast unterwegs ist und so eine gefühlte Kundenbeziehung hat. Wenn Sie beispielsweise sich daran gewöhnt haben, um 18.45 Uhr die Nachrichten bei Peter Klöppel zu sehen, dann gibt es so eine Art Beziehung, die Sie haben. Aber es ist keine Kundenbeziehung im klassischen Sinne, schon gar keine Rechnungsbeziehung oder etwas, was wir monetarisieren könnten. Die Now-Angebote haben wir zudem auch schon auf der Satellitenplattform. Das heißt HD Plus Replay, ein Angebot von Astra. Auch da, immer ganz wichtig, beide Angebote, ob Kabel oder Satellit, werden in TV-Qualität Video on Demand auf den Fernsehschirm bringen. Das ist, glaube ich, nochmal so ein Unterschied, wenn man sagt, naja, das gibt's doch schon alles im Internet. Diese beiden Kombinationen, ich kann es einfach mit meiner Fernbedienung während des Fernsehabends sozusagen bedienen und es ist eine Qualität, die ich so im Internet nicht bekomme, auch nicht auf dem Tablet, ist aus unserer Sicht definitiv ein großes Plus von den Smart-TV-Welten, die daraus sozusagen Bewegtbild-Angebote dann ableiten. Wir starten das auf Set-Top-Boxen, aber das wird sehr, sehr stark ausgebaut, jetzt eben auch auf andere Angebote. Kommen wir mal zu den Dingen, die wir uns ausgedacht haben, wo wir gesagt haben, so, lass uns sehr, sehr früh das, was Connected TV an Möglichkeiten bietet, nutzen. Und wir sind gestartet mit zwei Digitaltexten. Das ist schon aus unserer Sicht so ein bisschen der legitime Nachfolger des analogen Videotextes. Den können Sie gerne belächeln. Ich finde die grafische Aufbereitung von einem Weihnachtsspecial, wo man aus 51 grünen Fs einen Tannenbaum nachbastelt, auch in Zeiten von Multimedia gewöhnungsbedürftig. Tatsache ist, die Möglichkeit, mal eben kurz hinter dem Fernsehsignal mit einer Taste eine Information zu bedienen, mal kurz zu schauen, erstens, was kommt gleich, was kommt bei den anderen, was ist in der Welt passiert, wie spielt Schalke, das sind Informationen, die unglaublich stark genutzt werden. Also wenn wir die Nutzungen, die wir heute noch auf dem analogen Teletext alleine bei RTL haben, wenn die so mancher Online-Anbieter im Monat hätte, wäre er glücklich. Jetzt sind wir uns darüber einig, die dahinterliegenden Geschäftsmodelle, also das Werbefinanzierte in einem analogen Teletext, ja, würde ich jetzt auch keine privaten Gelder in den nächsten 5 Jahren investieren. Da wissen wir, das ist rückläufig, aber wir wollen eben darauf antworten. Mit einem Digitaltext, der heute schon, Sie sehen das ein bisschen angedeutet in den Screenshots, glaube ich, mit einem sehr modernen Feeling kommt. Übrigens mit der Möglichkeit, Flächen an navigieren zu können, wenn wir mal aus Endkonsumentensicht gehen. Sie können sozusagen, wie Sie das aus dem Internet gehen, kennen, anklicken. Sie können aber auch aus dem analogen Teletext weiterhin die Seitenzahlen verwenden. Das heißt, wir wollen in so einer Übergangsphase noch die Möglichkeit geben, alte gewohnte Mediennutzungsgewohnheiten da noch rüberzuführen. Wir können schon heute Bewegtbild anbieten in den Digitaltexten, das natürlich mit dem Geschäftsmodell davor, einen Werbespot zu strahlen, zumindest in weiten Bereichen und hoffen da eben auf wachsende Reichweiten, die das auch dann in der Vermarktung interessant machen. Wir haben uns aber noch ein anderes Thema genommen. Wir haben gesagt, okay, wir haben ja viele gerade bei Vox Kochsendungen, wir haben uns mal ein Projekt rausgenommen und haben die größte deutsche Rezeptdatenbank auf HBB-TV gebracht. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Kochsendung sehen, ploppt ein kleines Signal auf und wenn Sie wollen, können Sie alle diese Rezepte in einer Rezeptdatenbank finden. Insgesamt aber heute schon im HBB-TV, ich glaube, knapp über 300.000 Rezepte. Das Besondere hier, wir wollten noch so ein bisschen zeigen, da ist ja wichtig, Sie haben die Kochsendung gesehen, auf so einer Plattform zu bleiben wie Smart TV macht schon Sinn, aber wir haben es noch ein Stück weiter getrieben. Sie können dann dieses Rezept so zerlegen, dass Sie sich beispielsweise die Einkaufsliste davon aufs Smartphone schicken können. Von Smart TV aus. Das heißt, so ein bisschen mal zu zeigen, so könnte das funktionieren. Von Fernsehen aus den Content nochmal auf eine Smart TV-Plattform bringen und dann aber auch mobil machen. Und da ist, wie gesagt, Kochbar so als Serviceportal mal ein Anfang, bei dem wir sehr, sehr viel lernen und vor allen Dingen auch mit Werbepartnern zusammenschauen. Was ist denn da möglich? Was überfordert den Kunden? Wer findet beispielsweise das tolle Bewegtbildangebot, was wir haben, überhaupt nicht, weil das haben wir in der Navigation falsch gemacht. Das darf man nicht unterschätzen. Bei Smart TV und Connected TV lernt jeder auch noch sehr, sehr stark, wie er die Angebote zu optimieren hat. Und dann haben wir ein Angebot gemacht, was schon, glaube ich, allen auch hier im Saal zeigt, es kann auch noch ganz anders laufen mit diesen Connected TV und Smart TV Welten. Und zwar ist es Ihnen theoretisch möglich, einen eigenen Fernsehkanal zu bauen. Die Tatsache, dass Sie über HBB-TV und Smart TV Bewegtbildangebote kombinieren können, das heißt, Sie könnten mit einfachen Playlists anfangen, deswegen haben wir das Thema Music mal gelöst, kann heißen, Sie nehmen Musikvideos und lassen die einfach hintereinander ablaufen. Das wäre jetzt so ein Thema, wie MTV mal vor 8-9 Jahren war. Übrigens, viele sagen, das war eigentlich mein MTV. Alles, was danach kam, als sie jetzt auch noch anfingen, Talkshows zu machen, das war es für mich nicht mehr. Ich kam nach Hause, habe angeschaltet, war immer sicher, da laufen gute Clips für mich und da habe ich mich ganz gut mit hochwertigen Videos, alles super. Wir sind einen Schritt weiter gegangen, haben gesagt, ja, aber dieses Individuelle, was ich ja jetzt habe, Connected heißt einfach auch Rückkanal, heißt auch Personalisierung, sieht jetzt so aus, dass wir mit dem Partner Last.fm, kennen Sie sicherlich alle, die Technologie eingekauft haben, sofort einen ähnlichen Musikgeschmack zu adaptieren. Das heißt, ich gehe auf der Fernbedienung einfach nur, nee, komm, mach weiter oder ja, sowas Ähnliches und könnte theoretisch mir jetzt, und wir sehen das an den Nutzungszeiten, 1-2 Stunden lang jeweils immer mehr auf mich zugeschnittene Musikstücke zusammenziehen. Vielleicht ist das Musikfernsehen der Zukunft und vielleicht ist das auch adaptierbar für andere zugegebenermaßen sehr bewegtbildlastige Smart-TV- und Connected-TV-Angebote. Und da nur einfach einmal in den Raum geworfen, das muss man sich natürlich dann auch unter allen Aspekten wie rechtliche Situation, Regulierung etc. anschauen. Das ist heute möglich, das könnte jeder Player over the play machen und wir haben es over the top machen und wir haben es sozusagen für Musik mal gelöst. Auf NTV bin ich eben schon eingegangen. Das ist natürlich vom Informationsangebot so das Stärkste, was wir haben und wo man auch einfach sehr stark erläutern kann. Wenn ich den Mehrwert erläutern soll von einem Smart-TV-Angebot, beispielsweise von NTV, bin ich über eine Informationstiefe, aber auch jederzeit abrufbar, aber auch jederzeit Bewegtbild eigentlich beim perfekten Nachrichtenprodukt. Also wenn ich irgendetwas noch zu einem linearen Fernsehsender brauche auf dem TV-Screen, dann ist es eigentlich im Nachrichtenbereich so ein Angebot. Das heißt, da ist ziemlich klar der Mehrwert. Da sehen wir auch, dass das Produkt sehr einfach erklärt ist und da weiß man sozusagen, das ist wahrscheinlich eher das, wo wir mit sehr viel sicheren Aktien in die Zukunft gehen. Bei den anderen, die ich Ihnen gezeigt habe, müssen wir mal schauen, ob uns so der Endkonsument folgt und damit auch der Werbetreibende natürlich, Stichwort Monetarisierung. Wenn diese Konvergenz Realität ist, das haben wir eben auch schon gehört, dass Sie finden auch nicht mehr ernsthaft jemanden, der das bezweifelt. Wir sind aber längst hier einen Schritt weiter. Wir müssen uns jetzt mit den bisschen Herausforderungen der Konvergenz dann beschäftigen. Und gegebenenfalls, wenn Sie sagen, also kann unmöglich von RTL sein, der Typ, der da vorne steht, weil der redet jetzt schon 10 Minuten, hat noch überhaupt, es gab noch gar keine Werbung, da möchte ich Sie nicht enttäuschen. Natürlich war ein ganz wichtiger Punkt von uns auch schon zu entwickeln, wie würde im Connected-TV-Zeitalter eine Monetarisierung aussehen. Denn die ist ja schwierig. Da fangen wir an, da komme ich gleich noch auf so Themen wie Messung. Aber da kommen Sie auch aufs Geschäftsmodell. Jetzt könnten wir versuchen, da ein Pay-Modell einzuführen. Ganz im Ernst, ich weiß nicht, ob einer 2 oder 3 Sekunden darüber nachgedacht hat. Länger jedenfalls nicht. Wir kamen also sehr schnell zum Werbefinanzierten. Das Entscheidende hier ist ein Stufenmodell. Das heißt, wir haben uns sehr, sehr früh Gedanken gemacht, wie ich das schaffe, eventuell über alle Plattformen. Das heißt also PC, Smartphone, Tablet und den großen heimischen Fernseher vermarkten zu können. Das ist technisch sehr schwierig, weil Sie sprechen eben mit einem Werbekunden, der hat die Idee, auf allen Plattformen vertreten zu sein. Sie müssen ihm aber auf der einen Seite sagen, aber noch nicht alles kann ich so messen. Da wird er schon mal eher wieder ein bisschen zurückhaltend mit seinem Spending. Und außerdem, ich kann das leider noch nicht technisch über alle Plattformen ausspielen. Wir haben es geschafft, es technisch über alle Plattformen auszuspielen und sind jetzt dabei, so ein bisschen eben auch, das ist wichtig, auch das Geschäftsmodell hinter Smart TV im Markt zu etablieren. Und da sind natürlich jetzt die ersten Zahlen ganz wichtig. Das heißt, wir haben Umfragen gemacht, natürlich im ersten Schritt. Wir können aber bald auch schon die Nutzung auf Smart TV messen. Und das wird sicherlich auch der Durchbruch sein, der uns so ein bisschen das Gefühl gibt, ja, ist es etwas, wo wir alles an Ausgaben auch irgendwann mal monetarisiert sehen oder müssen wir das im crossmedialen Verbund sehen und sagen, ja, die Plattform ist zwar relevant, aber hat noch nicht die Reichweiten, das wird eine entscheidende Frage sein. Was wir aber gemacht haben, und da haben wir einen der größten Vorteile eines Fernsehsenders im Bereich Smart TV genutzt, alle Angebote, die wir machen, werden ja ausgelöst durch einen sogenannten Red Button, den Sie verständlicherweise auf der Fernbedienung finden, zu dem Sie dann in das Angebot des Fernsehsenders oder die Angebote, oft wird es mit einer Leiste unten angezeigt, dann eben einschalten können. Sie sehen es hier unten etwas angedeutet in der Ecke. Bedeutet, dahinter können Sie natürlich auch Werbebotschaften legen, die synchron zum ausgestrahlten TV-Spot liegen. Diese Art von Wettbewerbsvorteil wollen wir gerade in der ersten Phase sehr stark nutzen. Warum? Erstens, klar, ein Vorteil, den Sie nur als Broadcaster haben. Zweites Thema, das ist sehr gelernt für den Werbetreibenden. Das heißt, wir hoffen, dass wir ihn damit etwas leichter in diese neue Welt hieven. Denn das müssen Sie aus Sicht mal von großen Unternehmen sehen, was auf die in den letzten 2-3 Jahren an angeblich neuen Möglichkeiten zugekommen ist, von Facebook-Marketing angefangen über Tablet, Mobile. Wir ziehen ja auch alle raus seit Jahren und erzählen dem Werbetreibenden, er muss jetzt unbedingt seine Spendings für Mobile erhöhen. Das heißt, das ist schon eine Menge. Ihn also auf eine zusätzliche Plattform zu bewegen, wird nur funktionieren, wenn er nochmal definitiv einen großen zusätzlichen Vorteil für sich sieht. Wo wir sehr viel investieren, ist im Moment in die Forschung. Das sage ich so ein bisschen, aber auch als, das ist auch so meine Ausredefolie heute hier. Also ich rede mich damit raus, jetzt über Marktzahlen, Nutzungszahlen zu sprechen. Was wir tatsächlich machen, ist viel rauszufinden, was funktioniert bei den Leuten schon, was verstehen die nicht. Also wir waren uns alle einig, ideale Navigation versteht nur außer unserem Entwicklungsteam keiner da draußen. Das heißt, wir müssen ganz, ganz viel hier überhaupt noch herausfinden und können nur eines schon sagen, die Relevanz in dem Moment, wo sie diese Angebote auf einen Fernseher bringen, hat uns im Vergleich zu anderen Plattformen, die wir in den letzten Jahren ja schon im Internet bewegen, sehr überrascht und sehr motiviert, da noch wesentlich mehr zu investieren und zu entwickeln. Ein ganz wichtiger Bereich, und da gibt es weißen Rauch, der aufgestiegen ist, noch gar nicht so lange her. Ein großes Thema ist, Sie müssen das, was Sie an Reichweiten generieren, auch messen können. Und da gibt es eine große Diskussion innerhalb der Fernsehsender. Ist das nicht eine kannibalisierende Nutzung? Also wenn jetzt plötzlich derjenige von mir selbst angeboten bekommt, auf der gleichen Plattform die Videos nochmal zu schauen, geht er dann vielleicht aus dem linearen Fernsehen raus? Das ist ja wirklich auch eine große Befürchtung. Der Hebel ist wahrscheinlich auch nicht zu sagen, nee, warte mal ab, Fernsehmensch, das bleibt mal ruhig, passiert nicht, sondern zu sagen, ja, selbst wenn das so ist, dann schadet dir das eigentlich nicht. Denn die zeitversetzte Nutzung kann, wir glauben jetzt mal, Ende des kommenden Jahres im Rahmen einer sogenannten Konvergenzwährung ganz normal zur Fernsehnutzung gezählt werden, ist damit als Reichweite erstens nicht verloren, kann sogar eventuell additiv sein und spielt, kann ich Ihnen ganz offen sagen, neben den schönen Produkten, die wir da entwickeln können, ganz, ganz stark positiv in den Laden hinein, das gelöst zu haben, weil es sehr, sehr viele Hürden und Hemmschwellen auf unserer Seite reduziert hat. Dann bleibt bei solchen Themen immer die Frage, ja, und wann ist der richtige Zeitpunkt, da einzusteigen? Und wann muss man das denn machen? Und bei uns fragt die Chefin ehrlich gesagt auch, und wann verdient es denn Geld? Ich glaube, was wir dort angefangen haben zu entwickeln, zeigt Ihnen, dass wir das definitiv als Zukunftsthema sehen. Und allen Kritikern sage ich in solchen Fällen dann einfach immer, als Noah die Arche gebaut hat, hat es nicht geregnet. Vielen Dank.
Ganz kurze Frage nur, Konvergenzwährung, können Sie uns dazu noch ein bisschen mehr sagen? Der letzte, der das versucht hat, war die Kommission zur Ermittlung der Konzentrationskontrolle im Rundfunkbereich und die sind damit im Ergebnis eher gescheitert. Können Sie uns ein paar Informationen darüber geben?
Ja, Sie machen mir mit dem Bezug ohnehin kurz vor der Mittagspause noch mal richtig Angst. Der war anders gemeint. Bei uns heißt Konvergenzwährung, dass ich medienübergreifend den Abruf eines Bewegtbild-Contents über alle Medien hinweg gleich, ob nonlinear oder linear oder Endgerät hinweg messen kann. Bedeutet, kommen wir mal wieder angstgetrieben über den Fernsehmenschen, der sagt, Mensch, alles, was da passiert auf Tablets oder Smart TV, kostet mich doch Reichweite. Die Sendung XY, bei uns gute Zeiten, schlechte Zeiten, wird 2014 immer sozusagen auf die Fernsehquote einzahlen oder das, was Sie dann bis dahin als Messgröße haben, egal ob es linear, nonlinear und auf welchem Endgerät passiert. Konvergenz im Sinne von, wenn Medien konvergieren, auch dahinter eine einheitliche Währung zu schaffen. Das muss übrigens, das ist ein großes Missverständnis oft, das muss nicht heißen, dass Sie die Plattform alle gleich bepreisen. Das ist hinterher ein Marketingthema. Wichtig ist, es entsteht eine Nutzung und die können Sie auch messen, ausweisen und erst das ermöglicht uns, de facto Geschäftsmodelle aufzusetzen.
Also ich bin da kein Experte, was jetzt die Konvergenzwährung betrifft, aber ich habe es immer so wahrgenommen, als dass es da zwei konfligierende Konventionen gibt. Und für mich schien das Thema noch nicht endgültig gelöst. Also die AGOF ist ja auch da dran, wenn ich da richtig informiert bin. Was macht Sie so zuversichtlich, dass Ende 2014 dann, wenn ich das richtig verstanden habe, von der AGF da die gültige für alle verbindliche Konvergenzwährung auf dem Markt ist?
Sie machen schon wieder den Zusatz, der mir dann auch die Zuversicht natürlich direkt schon wieder nimmt. Also, nur nochmal uns klar zu sagen, das, was genau, aber die AGF ist da genau das richtige Instrumentarium, was Sie nennen. Was da gemacht wird, ist, dass die Nutzung, die sozusagen von unseren Inhalten getaggt ausgesendet wird, auch tatsächlich in eine gemeinsame von uns dann und von jedem anderen auch Währung gegossen werden kann. Damit haben wir noch nicht den Ansatz, dass ich jede Art von Content-Nutzung auf all diesen Plattformen gleichzeitig nutzen kann. Deswegen komme ich immer so ein bisschen über das Bild, was war denn unser Problem bislang? Und das ist mit dem, was ich gerade jetzt für Ende 2014 genannt habe, ausgeblendet. Nämlich, dass das, was an zeitversetzter Nutzung passiert. Oder auch, nehmen wir ein anderes Beispiel. Wir haben mit der RTL Now App jetzt seit 4 Wochen, für Android glaube ich seit einer Woche, das Live-TV-Programm auf jedem Smartphone und auf jedem Tablet der Welt. Es wird aber dort noch nicht gemessen. Und da kommt genau intern das Thema der Kannibalisierung dann auf. Und das haben wir 2014 gelöst. Sie haben vollkommen recht, es gibt ganz große Diskussion in der Branche, auch wer es misst, wer es ausweist. Das sollten wir uns mit Blick aufs Mittagessen ohnehin nicht antun. Das ist ein sehr leidiges Thema, geht auch schon sehr lange. Umso schöner, dass wir für das, ich sag jetzt mal, für den Layer da drüber jetzt scheinbar eine Lösung gefunden haben.